Wir sind's wieder. Einmal im Jahr treffen wir uns zur gesundheitspolitischen Lagebesprechung. Wir, das sind Dr. Susanne Wagenmann, alternierende Aufsichtsratsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes für die Arbeitgeberseite und Knut Lambertin, Aufsichtsratsvorsitzender für die Versichertenseite. Mein Name ist Ralf Breitkopf. Ihnen beiden wie immer ein herzliches Willkommen. Als wir uns das letzte Mal hier getroffen haben, waren Sie beide zwar auch schon Aufsichtsratsvorsitzende, allerdings haben sich nach den Sozialwahlen im vergangenen Jahr nicht nur die Verwaltungsräte der AOKs neu konstituiert, sondern auch der Aufsichtsrat des AOK-Bundesverbandes. Das heißt, wenn Sie jetzt hier sitzen, sind Sie wiedergewählt worden. Dazu natürlich erst einmal meinen leicht verspäteten Glückwunsch und direkt die Frage, Frau Wagenmann, was haben Sie sich für die kommenden 5,5 Jahre, die es noch sind, vorgenommen?
Es wird Sie jetzt nicht überraschen, dass sich das Programm der letzten Legislaturperiode auch in die neue Legislaturperiode fortsetzt. Wir haben weiterhin große Reformbaustellen im Gesundheitswesen, die in der letzten Legislaturperiode bestanden und weiterhin bestehen, die immer noch nicht abgebaut sind und abgeräumt sind. Ich kann nur sagen, die Stichworte Krankenhausreform, Notfallreform, und am Ende des Tages auch Überwindung der Sektorengrenze zwischen der ambulanten und stationären Versorgung. Das wird der eine Punkt sein. Und selbstverständlich werde ich mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung nicht nur gut und qualitativ hochwertig sind für die Versicherten, sondern dass sie für alle auch bezahlbar und finanzierbar bleiben und das auch auf die längere Frist.
Vielleicht auch etwas ergänzend. Was sind Ihre Ziele, Herr Lambertin?
Erstmal grundsätzlich muss man bei aller Kritik festhalten, dass unser Gesundheitssystem, unsere Gesundheitsversorgung gut ist. Was in den letzten Jahren an politischen Schwächungen passiert ist, das muss man kritisieren. Und natürlich muss man einfordern, gerade für die Versicherten, dass es Fortschritte in der Versorgung gibt, weil die Leute auch immer mehr Geld dafür zahlen. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass wir Anstrengungen unternehmen müssen, um diese Versorgungsfortschritte auch einzufordern. Weil von alleine scheinen ja die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger da nicht drauf zu kommen. Weiter im Programm für uns ist meines Erachtens die größere Sichtbarkeit der sozialen Selbstverwaltung, weil die Ideen zur Abschaffung oder zur Schwächung der sozialen Selbstverwaltung auch vom Gesundheitsminister dem nicht widersprochen wird. Und was natürlich schon auch unser Thema ist, dafür sind wir auch da, dass wir dazu beitragen, dass es eine gute Aufstellung der AOK-Gemeinschaft gibt.
Wir werden sicherlich noch viel über Geld heute sprechen, auch über den angemessenen Einsatz von Beitragsmitteln, sicherlich auch über Inhalte. Aber lassen Sie uns zunächst einmal über atmosphärische Fragen sprechen. Vor einem Jahr habe ich Sie gefragt, was es zuerst geben wird. Eine nachhaltige Finanzierungs- und Strukturreform der Krankenhauslandschaft oder 1000 Gesundheitskioske zur Stärkung der ambulanten Versorgung? Jetzt kennen wir die Antwort, keins von beiden. Obwohl eigentlich alle der festen Überzeugung sind, und Sie haben es eben auch noch mal beide erwähnt, dass eine Reform der Kliniklandschaft und eine Reform der ambulanten Versorgung dringend notwendig sind. Wie konnte es so weit kommen, Herr Lambertin?
Ich glaube, dass das viel mit der Herangehensweise oder mit der Art, Politik zu machen, zusammenhängt, die vom Bundesgesundheitsminister Lauterbach betrieben wird. Es scheint ja so zu sein, dass er sich vor allen Dingen mit bestimmten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern umgibt und dann versucht, medizinische Versorgung zu gestalten. Manche sprechen inzwischen von Medizinpolitik statt Gesundheitspolitik. Ich kann dem nicht widersprechen. Dann gehört zu dem besonderen Stil von ihm die Verunglimpfung aller InteressensvertreterInnen in der Gesundheitspolitik als LobbyistInnen. Und da werden UnternehmensvertreterInnen, StandesvertreterInnen genau auch gleichgesetzt mit den Vertretern der Beitragszahlenden, egal ob es sich um Arbeitgebende oder Arbeitnehmende handelt. Und ich glaube, was auch ein Kennzeichen der derzeit herrschenden Gesundheitspolitik ist die Verkündigung von Wahrheiten statt des gemeinsamen Herausfindens von Gemeinsamkeiten im Dialog. Es gibt eine interessante Untersuchung des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung, was festgestellt hat, dass im Gesundheitssystem die Konflikte so weit gediehen sind, dass man eigentlich Methoden der Friedens- und Konfliktforschung einsetzen müsste, um hier zu gemeinsamen Zielen bzw. zur Verfolgung gemeinsamer Ziele zu kommen. Davon ist Minister Lauterbach weit entfernt.
Herr Lambertin hat es erwähnt, Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat vor allem bei der Klinikreform gesagt, er wolle die wissenschaftliche Expertise nach vorne stellen. Er hat deswegen ja auch die Regierungskommission gegründet. Er hat gesagt, bewusst die Interessenvertreter, auch die Gruppen der gemeinsamen und der sozialen Selbstverwaltung, erst einmal außen vor zu lassen. Ist diese mangelnde Einbindung der Kardinalfehler von Herrn Lauterbach gewesen?
Herr Lambertin hat es aus meiner Sicht schon richtig gesagt. Man wird eine Reform von dieser Größenordnung nur mit allen Playern machen können und nicht gegen sie oder ohne sie. Und Herr Lambertin hat aus meiner Sicht auch schon ganz richtig angemerkt, dass die Krankenkassen und die Sozialpartner hier eine ganz besondere Rolle spielen und entsprechend auch berücksichtigt werden müssen und auch können. Die Krankenkassen sind diejenigen, die vor Ort die Versorgung mitgestalten, die sie am besten kennen, die auch Überblick haben über die gesamte Versorgung und nicht nur über einen Sektor, sondern über alle Ausgabenbereiche, die hier tatsächlich auch entsprechend die Verträge verhandeln mit allen Leistungserbringenden, die somit ein wirklich besonderes Know-how mitbringen, auch besondere Zahlen haben und diese auch auswerten können. Die Sozialpartner sind deswegen so wichtig, weil sie diejenigen sind, die am Ende des Tages mit ihren Beitragsmitteln die gesetzliche Krankenkasse finanzieren und auch, und das glaube ich, darf man im politischen Raum auch nicht verkennen, wenn diese beiden Sozialpartner einen Konsens gefunden haben und einen Positionsvorschlag machen, dann wird das und dieser Vorschlag von breiten Teilen der Gesellschaft getragen. Denn Arbeitgeber und Gewerkschaften tragen weite Teilen der Gesellschaft und sind große gesellschaftliche Vertreter. Ich glaube, dass hier tatsächlich die Krankenhauskommission mit den Wissenschaftlern gar keine schlechten Vorschläge vorgelegt hat. Und wenn man sich das anschaut und bewertet, das haben wir getan, sowohl als Sozialpartner als auch als AOK-Bundesverband, ist festzustellen, dass die Vorschläge gar nicht so weit entfernt sind von den Vorschlägen, die wir selber auch haben. Aber sie wären jetzt dann auch so umzusetzen. Wenn man sich das Gesetz anschaut und die Gesetzesvorlagen, die vorliegen, dann sieht man, dass diese Vorlage doch durchaus von einem Vorschlag der Kommission abweicht und zu Teilen in die falsche Richtung geht. Insbesondere auch, was die Finanzierung angeht, der Krankenhausstrukturen, die tatsächlich zumindest verfassungsmäßig fragwürdig sind.
Auf die Inhalte gehen wir gleich nochmal sicherlich ein. Können Sie sich auch nochmal zu äußern? Ich habe noch eine andere Frage, wenn so wichtige Reformvorhaben nicht vorankommen, obwohl eigentlich alle sagen, das muss passieren. Was löst das bei Ihnen aus, Frau Wagenmann? Frust, Zorn, Enttäuschung, Fassungslosigkeit? Oder sagen Sie, na ja, so ist halt das politische Geschäft, das muss man abkönnen, wenn man sich drauf einlässt?
Jetzt bin ich noch nicht so lange im politischen Geschäft wie andere, die und auch nicht so nahe in der Verantwortung wie andere, die zum Beispiel schon seit Jahrzehnten Abgeordnete sind. Aber tatsächlich einen solchen Stau und ein solches Nicht-Vorangehen, wie wir es aktuell hier erleben, dass Reformen angekündigt werden, dann sehr lange in Schubladen stecken und dann hervorkommen und dann im Prozess sehr stockend vorangehen, habe ich tatsächlich in den letzten Jahren so nicht beobachten können. Und ich glaube, es macht alle Beteiligten an dem Prozess das Leben schwer und sie stehen davor und fragen sich, warum geht es nicht weiter? Weil, wie wir hier schon festgestellt haben, ein breiter Konsens besteht, dass wir diese Reform brauchen, insbesondere die Krankenhausreform, und dass wir eigentlich nicht zuwarten können, weil uns die Zeit davonläuft, weil tatsächlich wir hier eine Strukturreform brauchen. Und wenn wir sie nicht organisieren, dann wird sie kalt durch die Hintertür passieren mit Ergebnissen, die keiner möchte.
Herr Lambertin, Frau Wagenmann hat Sie eben ein bisschen angeguckt, als sie sagte, sie sei noch nicht ganz so lange im politischen Geschäft wie andere. Deswegen auch an Sie nochmal die Frage, haben Sie das schon erlebt? Geht es Ihnen genauso? Kanalisieren Sie Wut vielleicht anders?
Ich würde das nicht mehr als politisches Geschäft bezeichnen. Ich würde auch nicht mehr sagen, die Politik, weil wir derzeit in einer Situation sind, wo genau andere mit ihren Argumenten da ansetzen und sagen, die Politiker, die Politikerinnen sind alle schlecht. Das ist für die meisten nur ein Geschäftsmodell oder. Deswegen bin ich da inzwischen mit den Begrifflichkeiten ein wenig kritischer. Aber es ist natürlich schon so, dass diese Art, wie politische Entscheidungen derzeit in der Gesundheitspolitik gefasst werden, zu Verdruss führt und auch zu Kritik am politischen System. Der Rückzug von gesundheitlicher Versorgung oder von gesundheitlicher Infrastruktur aus der breiten Fläche sorgt für Ängste bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und auch die Art der formellen Beteiligung im Bundestag, wenn man Anhörungen, wenn man Verbändeanhörungen im Ministerium sich anguckt oder Anhörungen im zuständigen Bundestagsausschuss, dann stellt man fest, dass es immer formeller und weniger eigentlich gewollt ist. Mit Ladungsfristen von 3 Tagen für Anhörungen findet kein echter Beteiligungsprozess statt. Schon gar nicht von großen Organisationen, großen Dachverbänden, die ja das auch mit ihren Mitgliedern abstimmen müssen. Deswegen ist diese Art von Politik meines Erachtens schon auch unterstützend für demokratiefeindliche Bewegungen.
Werden wir ein wenig inhaltlicher. Die Klinikreform wirkt, man kann es fast sagen, wie ein Torso. Viele Entscheidungen, etwa über die Leistungsgruppen zu den verschiedenen Behandlungsbereichen, werden ins nächste Jahr verlagert, sollen im Nachgang über Rechtsverordnungen geregelt werden, nur um den Einfluss der Länder im Gesetzgebungsverfahren ein Stück zurückzudrängen. Ist da überhaupt noch was zu retten, Herr Lambertin?
Ich will da die Hoffnung nicht aufgeben, weil wir müssen da was machen. Aber wir müssen auch ehrlich sein. Es handelt sich bei der Krankenhausreform nicht nur um eine Reform von Gesundheitsversorgung. Es handelt sich um Standortentscheidungen. Es handelt sich im Prinzip auch um Maßnahmen der dringend notwendigen sozialökologischen Transformation. Denn wir brauchen auch in dem Bereich eine höhere Qualität. Wir müssen gucken, dass die gesundheitliche Versorgung auf dem Land auch erhalten bleibt. Und die Leute haben Angst davor, dass die 24 Stunden, 7 Tage Notfallversorgung nicht mehr funktioniert. Nichtsdestotrotz ist es natürlich notwendig, schlechte Abteilungen, qualitativ schlechte Versorgung vom Netz zu nehmen. Und das kann man auch meines Erachtens schaffen. Das GVSG hätte dafür durchaus eine Chance geboten mit innovativen Versorgungsmodellen vor Ort. Aber diese Chance wurde auch nicht genutzt, sodass die Gefahr, die Frau Dr. Wagemann beschrieben hat, dass es zu einer kalten Strukturbereinigung in der Krankenhauslandschaft, in der Krankenhausbranche, seien wir mal ganz ehrlich, wir reden auch von einer großen Wirtschaftsbranche mit zigtausenden Arbeitsplätzen. Das ist mit einer Politik, die sich eigentlich als Medizinpolitik inzwischen entpuppt, sind so große gesellschaftliche Reformen nicht zu stemmen. Und die vertanen Chancen, darüber können wir hier uns lange austauschen. Da ist das GVSG sicherlich nur ein Stichwort.
GVSG, gehen wir gleich nochmal drauf ein, intensiver. Ich will nochmal bei der Krankenhausreform nachhaken, dass Herr Lauterbach auch versucht, die Länder ein wenig, ich sag's mal, zu disziplinieren oder ein bisschen zurückzudrängen, hängt ja auch damit zusammen, dass dort dann sich schnell auch Widerstand gebildet hat, gar nicht mal so offen gegen die Reform an sich. Das hatten Sie auch schon erwähnt. Am Anfang waren sich alle einig, dass die Reformvorschläge gar nicht so schlecht seien. Aber alle haben auch schon sehr deutlich gesagt, wir haben auch schon Gesetze in der Pipeline. Nordrhein-Westfalen ist ein Beispiel, Niedersachsen ist ein zweites. Mecklenburg-Vorpommern ist auch direkt hingegangen, hat gesagt, bei uns wird nichts zugemacht. Wenn der Druck so groß ist, müssen Länder da nicht auch ein Stück mehr Entgegenkommen zeigen?
Tja, da stellen Sie jetzt eine gute Frage. Ich glaube, was ganz klar ist, wie immer hilft ein Blick ins Gesetz bei der Wahrheitsfindung. Und ich glaube, es sind sich alle darüber einig, dass die Planungskompetenz bei den Ländern liegt. Da beißt die Maus keinen Faden ab und die Länder wissen vor Ort auch um ihre Strukturen am besten Bescheid, besser als man das auch auf einer Bundesebene weiß. Nichtsdestotrotz spricht aus meiner Sicht und aus der Sicht von Experten auch überhaupt nichts dagegen, auf einer Bundesebene Qualitätsvorgaben zu machen, die dann selbstverständlich bei der Planung zu berücksichtigen sind. Und zwar für alle gleichmäßig. Das, glaube ich, muss auch passieren. Wir wissen, dass zum Beispiel die Behandlung von Krebs in zertifizierten Zentren die Überlebenswahrscheinlichkeit um ein Vielfaches erhöht. Deswegen ist es klar, dass wir Qualitätsvorgaben, die ja in dem Fall überall gleich sind, ne, die Überlebenswahrscheinlichkeit bei einer Krebsbehandlung in einem Zentrum ist dann nicht nur in Mecklenburg höher, sondern auch in Berlin und auch in Bayern. Da gibt es keinen Unterschied, keinen regionalen. Deswegen müssen diese Qualitätsvorgaben dann auch bundesweit auch einheitlich gelten. Und selbstverständlich, das würde jede Privatperson hier wahrscheinlich auch unterschreiben, können dann auch nur die Leistungen und die Krankenhäuser entsprechend vergütet werden und von den Krankenkassen vergütet werden für ihre Leistungen, die entsprechend die Qualität auch bringen und die Qualitätsvorgaben hier erfüllen. Und hier dann tatsächlich Ausnahmetatbestände zu machen und zu sagen, aber vielleicht ist es doch in bestimmten Fällen in Ordnung, andere oder schlechtere Qualität zu bringen. Das, glaube ich, sollte und könnte man nicht diskutieren. Das können auch die Länder ernsthaft nicht wollen, um ehrlich zu sein. Aber natürlich ist es schwierig für die Länder und insbesondere dann auch für Landräte und Kreise zu erklären, ihren Wählerinnen und Wählern und ihren Bürgerinnen und Bürgern, dass ein Krankenhaus verlegt wird, verkleinert wird, zugemacht wird. Das erfordert eine sehr hohe kommunikative Kompetenz, um die Bürger und alle mitzunehmen und zu sagen, wir machen eine gute Versorgung für euch. Sie verändert sich in die und die Richtung, aber sie wird nicht schlechter, sondern anders. Ganz im Gegenteil, sie wird in manchen Bereichen auch besser. Aber zur Wahrheit wird auch gehören, dass nicht jede Behandlung überall stattfinden wird. Gerade für hochspezialisierte Behandlungen wird man unter Umständen etwas weiter fahren müssen. Dafür ist die Qualität und die Überlebenswahrscheinlichkeit dann einfach auch höher.
Herr Lambertin hatte schon das GVSG erwähnt, das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Dahinter verbirgt sich ja der Ansatz zur Reform der ambulanten Versorgung. Ich will es mal auch hier etwas auf den Punkt bringen. Dieses Gesetz ist eigentlich mittlerweile ja zu einer mutmaßlich teuren Honorarreform geschrumpft. Wie viel geht da verloren?
Ja, Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. Vom GVSG ist sozusagen noch ein Hausärztevergütungsgesetz als Rumpf tatsächlich übrig geblieben. Und das auch mit einem Inhalt, der so tatsächlich gar nicht so zwingend notwendig ist. Die Entbudgetierung bei den Hausärzten mag gut und populär klingen, entspricht auch Forderungen aus der Ärzteschaft. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, geben wir hier möglicherweise Geld für etwas aus, denn natürlich kostet diese Entbudgetierung Geld und gar nicht wenig, geben wir Geld für etwas aus, was gar nicht die Versorgung verbessert, sondern Honorare ausschüttet, einfach nur um das Honorare ausschütten Willens. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht man, dass in den meisten KV-Bezirken, außer den großen Stadtstaaten, Hausärzte bereits heute zu fast 100% oder in einzelnen KV-Bezirken sogar knapp über 100% vergütet werden. Das heißt, sie sind gar nicht, die Budgetierung greift dort gar nicht. Sie bekommen sowieso heute schon fast alle oder wirklich alle Leistungen vergütet. Wie gesagt, außer den Stadtstaaten. Zudem, wenn man sich die Vergütung der Ärzte anschaut, auch im internationalen Vergleich, sieht man, dass Hausärzte tatsächlich in Deutschland das 4,4-fache und Fachärzte das 5,4-fache des Durchschnittslohns verdienen. Wenn ich andere Länder anschaue, zum Beispiel die Schweiz, verdienen Hausärzte nur das 3,3-fache. Und somit ist die Frage, trägt eine Vergütungsverbesserung bei den Ärzten tatsächlich zu einer Verbesserung der Versorgung bei? Diese Frage kann man stellen und man kann möglicherweise auch die Antwort finden, dass es ungewiss ist, bis dass man davon ausgeht, dass es nicht die Versorgung verbessert. Und dann sollte man sich sehr gut überlegen, wenn man jeden Euro nur einmal ausgeben kann und vor dem Hintergrund der aktuell deutlich steigenden Beitragssätze, ob man sich das leisten kann und will oder ob die Euros, die man hier möglicherweise ohne Wirkung ausgibt, an anderer Stelle besser eingesetzt werden.
Fehlende Steigerung der Qualität bei steigender Vergütung und Erhöhung der Honorare ist auch eins Ihrer Leib- und Magenthemen, Herr Lambertin, ne?
Stimmt. Wenn ich in den Supermarkt gehe, möchte ich ja auch nicht immer mehr Geld ausgeben für schlechtere oder gleichbleibende Qualität. Ich glaube, mit dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz gäbe es die Möglichkeit, die Verunsicherung, die durch die Strukturreform im Krankenhausbereich absehbar ist, entweder gewollt, geplant die Strukturreform oder durch die kalte Strukturreform ungeplant und entsprechend mit vielen Verwerfungen, dass diese Verunsicherung aufgefangen werden würde. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben die Leute ja nicht Angst davor, bei der Brustkrebsoperation dann 100 Kilometer weiterfahren zu müssen. Sondern die konkrete Angst, die Menschen haben, ist, dass sie im Notfall die 24-7-Versorgung nicht mehr gewährleistet ist. Die in der Notfallambulanz vor Ort erstmal sichergestellt ist. Über den Rest der Qualität ist dann ja noch nichts gesagt. Aber es ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar. Und mit innovativen Versorgungsmodellen vor Ort, es gibt ja Beispiele von regionalen Versorgungszentren, regionalen Gesundheitszentren, auch in Niedersachsen, sozusagen die Notfallversorgung dann dennoch sicherzustellen, auch mit ambulant oder teilstationären Einrichtungen. Diese Chance ist vertan und damit werden Befürchtungen in der Bevölkerung, werden Ängste nicht aufgefangen, sondern noch verstärkt und statt Sicherheit im Wandel, wie es mal ein altes Motto gab, findet zunehmende Verunsicherung im Wandel statt mit den entsprechenden gesellschaftlichen Verwerfungen.
Es geht jetzt mal ums Geld. Die verkappte Honorarreform im Zuge des GVSG habe ich schon erwähnt. Seit heute wissen wir, dass es wohl doch Geheimpreise bei Arzneimitteln geben wird, wenn auch unter Auflagen. Für den Transformationsfonds zur Finanzierung der Klinikreform sollen die Kassen mit 25 Milliarden Euro zur Kasse gebeten werden. Zweimal hat der Bundesgesundheitsminister die durchschnittlichen Zusatzbeiträge erhöht. Was sich unterschiedlich bei den Zusatzbeiträgen der Kassen auswirkt, muss man auch immer dazu sagen. Ich könnte die Liste fast beliebig fortsetzen. Wird die GKV und wird die soziale Pflegeversicherung immer mehr zum Zahlmeister der Politik?
Ja, das hat zumindest den Eindruck, dass es das wird und das eben auch noch völlig systemfremd und ordnungspolitisch falsch. Denn die Aufgaben sind klar geteilt und ich habe es vorhin gesagt, ein Blick ins Gesetz hilft meistens bei der Rechtsfindung, wer wofür zuständig ist. Und das ist ganz klar, dass für gesamtgesellschaftliche Aufgaben alle heranzuziehen sind. Das ist ordnungspolitisch richtigerweise dann aus Steuermitteln zu finanzieren. Das heißt, alle nicht beitragsgedeckten Leistungen in der Kranken- und Pflegeversicherung sind aus Steuermitteln von der Allgemeinheit zu bezahlen. Und davon sind wir weit entfernt. Und der Strukturfonds, das heißt die Infrastruktur bei den Krankenhäusern ist, und das steht wirklich auch genauso im Gesetz, kann man herleiten über das Grundgesetz bis hin dann zu den Sozialgesetzbüchern, tatsächlich die Infrastruktur von den Ländern zu leisten. Und der Bundesrechnungshof rechnet auch vor, dass die Länder jedes Jahr 4 Milliarden Euro zu wenig Investitionsfinanzierung in der Krankenhauslandschaft machen. Wenn man das über die letzten 10 Jahre zusammenzählt, sind wir bei 40 Milliarden Euro. Jetzt soll ein Strukturfonds eingerichtet werden mit 50 Milliarden Euro, der zur Hälfte aus den Mitteln der Beitragszahlenden, sprich der Versicherten und der Arbeitgeber, finanziert werden soll. Das halte nicht nur ich für verfassungsrechtlich höchst fragwürdig, sondern es liegt ein Gutachten von Frau Professor Felix der Universität Hamburg vor, die übrigens Mitglied der Krankenhauskommission ist, die hier tatsächlich auch die Verfassungswidrigkeit der aktuell vorgesehenen Finanzierung des Strukturfonds bestätigt. Es handelt sich hier ganz klar um Aufgaben der Länder und das Verfassungsgericht hat festgestellt, dass staatliche Aufgaben schlicht und ergreifend nicht aus Beitragsmitteln finanziert werden dürfen.
Herr Lambertin, insgesamt tut sich Herr Lauterbach offensichtlich mit Konzepten zur nachhaltigen Finanzierung der gesetzlichen Kassen recht schwer. Mehr als die durchschnittliche Erhöhung von Zusatzbeiträgen ist ihm da nicht eingefallen. Abschmelzung von angeblich Kassenvermögen, was es ja nicht ist, es sind Beitragsgelder. Pflegeversicherung habe ich schon erwähnt, Pflegevorsorgefonds, 1 Milliarde. Inzwischen liegt ein Bericht der Bundesregierung vor mit dem schönen Titel Zukunftssichere Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung. Kernpunkte, ja was eigentlich? Ich finde, das ist eher dünn, meine persönliche Einschätzung. Zwar werden darin eine Vielzahl von Optionen und ihre Finanzfolgen beleuchtet, auf ein Modell legt sich die Ampel aber ausdrücklich mal wieder nicht fest. Wie ist Ihre Einschätzung, Herr Lambertin?
Meine Einschätzung ist rein rechtlich zu der Finanzierung des Transformationsfonds in Richtung Krankenhäusern keinesfalls abweichend zu dem, was Frau Dr. Wagemann gerade gesagt hat. Das Gutachten von Professor Felix ist absolut stichhaltig, nachvollziehbar. Wir haben es mit einer Gesundheitspolitik zu tun, die Versprechen gegenüber den Beitragszahlenden gegenüber den Versicherten bricht, wie für eine auskömmliche Finanzierung derer pflegerischen und gesundheitlichen Versorgung zu sorgen. Sie haben das gerade in Ihrer Anmoderation ja beschrieben. Zweitens die Versprechungen gegenüber Leistungserbringergruppen macht und nonchalant einfach vom Beitragszahler mitfinanzieren lässt. Das ist eine interessante Entwicklung, die aber sich unter dem jetzigen sozialliberalen Koalition ja nur fortsetzt. Die hat es in der Vergangenheit schon gegeben. Und das ist immer die Frage des geringsten Widerstands. Scheinbar scheint Lindner nicht der geringste Widerstand zu sein. Scheinbar sind die Ärztinnen und Ärzte nicht der geringste Widerstand und auch die Krankenhäuser nicht der geringste Widerstand und auch die Pharma Branche nicht der geringste Widerstand, sondern der geringste Widerstand scheint es bei den Krankenkassen und den gesetzlich Kranken- und Pflegeversicherten zu geben. Und entsprechend agiert die Regierungskoalition.
Kann man an dieser Konstellation was ändern, dass der geringste Widerstand im Zweifelsfall vom schwächsten Glied kommt? Denn da geht es um die Patienten, die an der Stelle eine schnelle Versorgung brauchen oder eine nachhaltige Versorgung.
Ich bin da skeptisch, weil nach meiner Beobachtung Gesundheitspolitik inzwischen ein Expertinnenthema ist. Die Vielzahl von Gesetzesänderungen sind schon für Fachleute nicht mehr nachzuvollziehen, geschweige denn von den normalen Bürgerinnen und Bürgern. Die Leute sind nur feinfühlig gegenüber dem, was dann am Ende die Auswirkungen auf sie sind. Aber dass sie an den gesundheitspolitischen Diskussionen teilnehmen könnten. Nehmen wir mal das einfache Beispiel Investitionskostenfinanzierung der Bundesländer. Seit 30 Jahren nicht auskömmlich. Aber es gibt weder auf Landes- noch auf Bundesebene eine gesundheitspolitische Öffentlichkeit, die das kritisiert lautstark oder die davon Wahlentscheidungen abhängig machen würde. Dementsprechend ist Gesundheitspolitik schwer mobilisierbar, weil die Leute sie nicht verstehen, man sie kaum mobilisieren kann, außer möglicherweise über steigende Preise. So, und da gibt es einen Unterschied zwischen den Arbeitgebenden und den Versicherten. Die Arbeitgebenden sind sehr stark mobilisierbar über das Preissignal, über steigende Kosten für die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Und nach meinem Eindruck sind die Versicherten froh oder ihnen liegt die Versorgung stärker am Herzen als die steigenden Belastungen. Sie haben Angst davor, wenn die Belastungen nicht steigen, dass dann die Versorgung schlechter wird. Ansonsten hätten wir ja Massendemonstrationen hier vor der Türe, beziehungsweise vor der Türe des Gesundheitsministeriums. Das gab es in der Vergangenheit, hat man das schon mal versucht, Gesundheitspolitik massenwirksam zu mobilisieren. Das ist nicht möglich, weil die Leute das nicht nachvollziehen können. Das verunsichert sie aber weiter. Und letztendlich ist dann die Frage der Nichtmobilisierung oder des geringsten Widerstands kurz- und mittelfristig erfolgreich. Langfristig führt es aber auch zum Demokratieverdruss. Weil jeder ist auf gesundheitliche und pflegerische Versorgung irgendwann mal angewiesen.
Hat Herr Lambertin da nicht einen Punkt, Frau Wagenmann, dass der Versicherte oder die Patientin das schwächste Glied ist und nicht so gut mobilisierbar ist?
Ich glaube, die Analyse von Herrn Lambertin ist durchaus zutreffend. An einem Punkt, so der Eindruck entstehen sollte, dass Arbeitgeber an der Qualität der Versorgung der Versicherten kein Interesse hätten. Das könnten Hörer so verstehen, wenn sie nicht ganz genau zugehört haben. Das ist natürlich nicht der Fall. Natürlich haben Arbeitgeber auch ein Interesse an einer guten Versorgung. Und das eint wiederum die Versichertenseite und die Arbeitgeberseite. Wir können konstatieren, und das konstatiert ja sogar auch der Gesundheitsminister, wir haben das teuerste Gesundheitssystem der EU. Und wir haben von der Qualität und den gesundheitlichen Outcomes maximal Durchschnitt. Und ich glaube, da müssen wir doch ran. Das ist doch unser gemeinsames Interesse. Das kostet die Versicherten, das kostet die Arbeitgeber. Das merken sie tatsächlich im Portemonnaie. In fast keinem Land der OECD und der EU bleibt dem einzelnen Versicherten so wenig von dem durch ihn erwirtschafteten Einkommen, dem Beschäftigten, wie in Deutschland. Und natürlich sind da die Arbeitgeber besser mobilisierbar als der einzelne Versicherte. Und am Ende des Tages merkt es aber auch der Versicherte auf seinem Lohnzettel und in seinem Portemonnaie. Und die Arbeitgeber werden durch die hohen Lohnzusatzkosten belastet. Und das gefährdet am Ende des Tages den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und da haben wir ein gemeinsames Interesse auch dran, den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht zu schwächen, sondern tatsächlich im internationalen Wettbewerb zu erhalten. Denn wir wollen Industrie und Arbeitsplätze, gute Arbeitsplätze mit guten Arbeitsbedingungen hier in Deutschland und nicht an anderen Stellen in der Welt, wo die Arbeitsbedingungen möglicherweise schlechter sind.
Lassen Sie uns zum Schluss noch einen kurzen Blick ins nächste Jahr werfen. Karl Lauterbach lässt ja in seinem Reformeifer trotz alledem nicht nach. Notfallreform, Apothekenreform, Herzgesundheit, Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin, kurz BIPAM, Digitalagentur für Gesundheit, all das soll im nächsten Jahr auch noch in trockene Tücher. Ich habe mal ein bisschen gehässig gesagt, Herr Lauterbach kommt mir im Moment so vor wie ein Student am Ende des Semesters, der merkt, dass er noch 3 Hausarbeiten zu schreiben hat. Ist das angesichts von 4 Landtagswahlen und einer Bundestagswahl in den nächsten 14 Monaten überhaupt realistisch, Frau Wagenmann?
Es sind ja jetzt einige Gesetzesvorlage und Referentenentwürfe schon in der Welt. Entsprechende Fristen laufen. Das Verfahren ist angestoßen. Es ist ja möglicherweise nicht fernliegend, dass alles das, was jetzt vor der Sommerpause in den Prozess gegeben wurde, auch tatsächlich noch das Licht der Welt erblickt. Die Frage ist tatsächlich, ob das, was dann noch offen ist, denn wenn man die Ankündigungsliste von Minister Lauterbach mit dem, was bereits im Prozess ist, vergleicht, wird es ja dann immer noch einzelne offene Punkte geben. Ob die dann tatsächlich noch nach der Sommerpause in den Prozess kommen und abgearbeitet werden, ist die Frage. Und manchmal ist ja auch die Frage, die sich stellt, geht es um Masse oder geht es um Klasse? Vielleicht sind weniger Gesetze, die dann umfassend sind, gut kommunikativ begleitet sind, gut mit allen abgestimmt sind und hinterher wirklich einen großen Impact und Wirkung erzielen, wie zum Beispiel eine gut abgestimmte Krankenhausreform, wichtiger durchzubringen als einzelne Kleinstgesetze oder entkernte Gesetze, die dann zum Beispiel im Versorgungsgesetz nur noch eine Änderung der Hausarztvergütung übrig lassen oder beim Gesunde-Herz-Gesetz tatsächlich Präventionsausgaben der Krankenkassen zulasten von Einsatz von Medikamenten bei Nicht-Risikogruppen schwächen. Das ist dann tatsächlich die Frage, braucht man diese Gesetze dringend oder wäre es wichtiger, sich auf wirklich große und relevante Würfe zu konzentrieren?
Wie blicken Sie ins nächste Jahr, Herr Lambertin?
Skeptisch. Man muss aber trotzdem feststellen, dass der Bundesgesundheitsminister geschickt agiert. Widerstände versucht er zu brechen durch Überrumpelung, Nichtdialog, Verkündigung. Er erscheint jenseits der gesundheitspolitischen Fachwelt als Macher. Er kündigt jede Woche neue medizinpolitische Maßnahmen an, die den Leuten einleuchten, die sich nicht die Frage stellen, wer soll das finanzieren, wer soll das denn durchführen, wer soll denn davon profitieren am Ende, sondern es klingt erstmal total schlüssig, wenn ich sage, ja, dann sollen die, wenn die Kreislaufprobleme haben, Herzprobleme haben, sollen die doch Statine bekommen und dann ist ihnen schon geholfen. Am Ende wird sich herausstellen, dass man da möglicherweise doch eher mit Zitronen gehandelt hat. Ich glaube, dass die Reformen oder ich will es gar nicht Reformen nennen, dass die Gesetzesänderungen am Ende für mehr Unsicherheit sorgen in der gesundheitlichen Versorgung, zumindest in der Wirkung. Und auch die Diskussionen darum. Die Landtagswahlen werden dann zeigen, wie sehr die Verunsicherung in der Bevölkerung insgesamt angekommen ist. Ich bin sehr gespannt, wie lange die Abgeordneten der Regierungskoalition das noch mitmachen, weil die natürlich auch feststellen, dass insgesamt die Menschen auf einmal andere Parteien wählen und auch weiter verunsichert werden. Und was natürlich auch die Leute merken, ist eine Verringerung des verfügbaren Einkommens. Weil ganz klar Sozialversicherungsbeiträge, höhere Sozialversicherungsbeiträge, auch wenn es zu höheren Lohnabschlüssen führt, führen erstmal zu weniger verfügbarem Einkommen. Wir haben ja noch Zuzahlungen und. Und das ist schon auch ein verteilungspolitisches Thema, was die Leute, die auch andere Sorgen haben, Mietkosten etc., bewegt. Ich glaube, dass es natürlich auch Fortschritte gibt für die Menschen. Aber die Gesundheitspolitik gehört auf keinen Fall zu den Pluspunkten der Regierungskoalition.
Die beiden Aufsichtsratsvorsitzenden des AOK-Bundesverbandes, Dr. Susanne Wagenmann und Knut Lambertin, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Es war mir wie immer ein Fest. Mein Name ist Ralf Breitkopf.
Vielen Dank.
Vielen Dank.